unser Lehrer hat ja auch nie gesagt, ja klar bin ich Verschwörungsideologe und rechte Ansichten finde ich super. Das war ja alles immer so sehr, sehr verworren und er hat ja nie auf irgendwas geantwortet. Fragen hat er nicht beantwortet, sondern mit Gegenfragen und Verwirrungen agiert. Wenn mir jemand sagen würde, sag mal, hast du irgendwelche rechten Ansichten, dann wäre ich ja entsetzt und würde sagen, um Himmels Willen, wie kommst du da drauf? Nein, nein, das machen die nicht. Ne? Also die sagen, was ist denn mit linksradikal? Und ich war doch in Gorleben, kannst du mir doch sowas nicht vorwerfen? Action!
Yes!
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul. Ich führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen, aber auch Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Mein heutiger Gast ist Britta Rohlfing und sie berichtet, wie ein Lehrer mit Verschwörungsdenken und rechtsextremem Gedankengut fast den Zusammenhalt an ihrer Schule zerstört hat. Aber nur fast, ja? Am Ende hat sich die Schule erfolgreich wehren können. Der Fall hat sich bereits vor der Corona-Pandemie ereignet. Britta leitete damals die Geschäftsführung, und zwar der Freien Schule Mittelweser im niedersächsischen Steierberg. Und sie teilt mit uns heute ihre wichtigsten Erkenntnisse im Umgang mit Verschwörungsgläubigen und Rechtsextremisten. Es war eine sehr aufwühlende Zeit, erzählt sie mir im Podcast. Wir reden über den subtilen Versuch der Unterwanderung, darüber, wie Teamsitzungen mit schwurblerischen Themen gesprengt wurden, darüber, wie systematisch Hetze betrieben wurde und Allianzen gebildet wurden. Und wir reden auch darüber, was passierte, als teilweise verdeckt hinterher recherchiert wurde, um Belege für die Enttarnung zu sammeln. Ja, das ist alles Stoff, ja, für einen Thriller oder Krimi, finde ich. Aber leider Realität in vor allem ländlichen Regionen, wo Menschen aus der extrem rechten Szene versuchen, Einfluss auf freie Schulen zu nehmen. Nicht jeder Versuch kann da so erfolgreich abgewehrt werden wie dieser hier. Britta ist von dem Posten in der Geschäftsführung mittlerweile abgetreten, aber ihre Kinder gehen dort noch zur Schule und sie ist auch weiterhin eingebunden im Engagement für Demokratie und Zivilcourage. Jetzt reicht sie aber mit dem Spoilern, setzt die Checkerbrille auf und hört selbst.
Digga Fake.
Britta, ich freue mich sehr, dass du in die Sendung gekommen bist zu Digga Fake. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Denn du hast auch einen sehr interessanten Fall von der Schule mitgebracht, auf die deine Kinder gerade auch gehen und bei der du etwas länger in der Geschäftsführungsposition warst. Lass uns aber erstmal einsteigen in die Frage, in das Umfeld so der Schule, die Freie Schule Mittelweser. Erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr da für Leitlinien?
Also wir sind eine freie Schule. Wir haben ein eigenes Konzept für unsere Schule, welches von der Schulbehörde genehmigt wurde. Wir arbeiten in altersübergreifenden Gruppen, haben etwa 75 SchülerInnen auf der Schule. Und unsere Basis ist selbstbestimmtes Lernen ohne Druck und Noten. Wir setzen auf intrinsische Motivation, demokratische Mitbestimmung von allen, gegenseitigen Respekt und Gleichwürdigkeit. Wir sind in einer ländlichen Umgebung, in einem Dorf mit etwa 3000 Einwohnern und ländlichem Raum in der Umgebung, wo sich leider auch völkische Familien angesiedelt haben und Reichsbürger und andere rechte Strömungen zu erkennen sind.
Ihr verfolgt ein, ich sag mal, alternatives Schulbild, anders als klassische Schulen eben.
Ja.
Was macht euch deiner Meinung nach so attraktiv für solche Gruppen wie völkische Siedler?
Also A, es ist natürlich die ländliche Lage. Die sind hier einfach. Und wir sind ja grundsätzlich relativ tolerant vielem gegenüber, aber halt bei weitem nicht allem natürlich. Und naja, es ist wahrscheinlich auch so attraktiv, weil es auch so schwer zu erkennen ist heutzutage. Also irgendwelche esoterischen Menschen müssen nicht zwingend verschwörungsgläubig oder recht sein, können sie aber. Und es vermischt sich halt alles sehr. Außerdem bietet unsere Schule eine gute Möglichkeit der Mitbestimmung für Eltern, der Eingriffsmöglichkeit in Elternvertretung oder in irgendwelchen Projekten, Gruppen, wo sie einfach eine Wirkmacht haben, wenn sie sich da etablieren und im ganz alltäglichen Umgang mit anderen Menschen einfach so ganz diffus ihre Ansichten streuen können und so langsam das Bild verschieben. Und leider haben wir auch einen wirklich geringen Anteil mit Peoples of Color, was wir nicht wollen, aber was allein die Lage und so hergibt. Also das würden wir gerne ändern, ist aber schwierig.
Also das heißt, ihr wollt mehr People of Color oder weniger?
Natürlich hätten wir gerne auch ein gemischtes Bild, also wie auch die Gesellschaft ist. Also wir würden gerne die Gesellschaft abbilden und wir haben Anteil natürlich, ne, auch mit Migrationshintergrund auch alles Mögliche, aber er ist doch geringer als tatsächlich im Durchschnitt der Gesellschaft.
Okay. Nun gab es einen speziellen Fall an eurer Schule mit einem Lehrer, der, sag ich mal, Fake News verbreitet hat, im weitesten Sinne.
Ja.
Erzähl mal, wie war es an eurer Schule und auch unter den Lehrern, bevor der Mann da ins Blickfeld gerückt ist? Wie kann man sich so einen Schulalltag, so ein typisches Miteinander unter den Lehrkräften vorstellen?
Also uns ist halt der gegenseitige Respekt total wichtig, also unter den Erwachsenen, unter den Kindern und natürlich auch die Kinder gegenüber den Erwachsenen. Und wir wollen eine gute Lernatmosphäre haben, wo die Kinder das soziale Miteinander gut leben können und wo sie auch wirklich frei lernen können. Und das funktioniert nur, wenn auch die Erwachsenen guten Umgang untereinander haben. Und da achten wir schon sehr drauf und das war eigentlich gut und wir beziehen alle ein, also Kinder und Erwachsene. Es gibt Morgenkreise, Abschlusskreise, Wochenbesprechungen, Schulparlament und auch das Team selber hat jede Woche Besprechungen und sehr viele Teamtage mit Supervision und auch die Eltern werden einbezogen ins Gremium oder Plenum, Elternabende. Also es ist irgendwie schon mehr eine Gemeinschaft. Also nicht das Kind besucht die Schule, sondern es werden Familien an der Schule aufgenommen und so ist es auch mit den Lernbegleitern.
Gab es vor dem besagten Fall schon mal andere Vorfälle unter den Lehrern oder Schülern, die in diese Richtung schwingen?
Ich würde mal sagen, nein. Es gab immer mal irgendwelche unbedachten Bemerkungen von Kindern oder vielleicht auch Erwachsenen. Aber nichts, was wirklich einen rassistischen Hintergrund hätte. Es ist halt gesellschaftlich da. Kinder sagen oft unbedacht was und wir versuchen, die Kinder und auch die Erwachsenen natürlich zu sensibilisieren und das immer wieder zu reflektieren. Und eigentlich glaube ich, dass wir da eine sehr aufgeklärte Schülerschaft haben, die nicht anfällig ist für solche Thematik.
Irgendwann kam jetzt aber dieser Tag X, ne, an dem du erfahren hast, dass es einen Lehrer gibt, der da ein rechtes Gedankengut unter die Schüler bringt und auch Verschwörungstheorien. Verschwörungsmythen.
Ja.
Was war denn dein Eindruck von dem Lehrer damals, als du das gehört hast?
Also das war ein Entwicklungsprozess. Der Lehrer war bei uns erst als Aushilfskraft, nur 2 Tage die Woche für Matheunterricht. Und da war er sehr unauffällig, hat sich kaum eingebracht, also in Teambesprechungen selten was zu beigetragen und hat irgendwie seinen Unterricht gemacht und die Kinder mochten ihn, es funktioniert und das war alles soweit gut. Und dann haben wir ihm Anfang 2019, glaube ich, einen Festvertrag gegeben mit mehr Stundenanteil. Zeitgleich ging die Fridays for Future Bewegung los und dann waren erste Auffälligkeiten, dass er stark als Leugner des menschengemachten Klimawandels aufgetreten ist und so kam die Spannung in Gang.
Kannst du da sagen? Ja? Wie genau ist das aufgetreten? Was gab's da so für Sprüche?
Naja, die Kinder waren sehr offen für die Fridays for Future Bewegung und viele wollten da mitmachen. Und er hat halt immer gemeint, wir müssten das unterbinden. Und wir haben natürlich gesagt, nee, wir finden das ja auch eher förderlich, ne, fördernswert. Und er hat uns dann halt klar gemacht, dass das ja alles, naja, keine Wissenschaft ist. Und es gibt diesen klimagemachten Menschenwandel nicht. Und immer wieder hat er diskutiert und hat versucht, mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen, in Anführungszeichen, uns zu beweisen, dass es diesen menschengemachten Klimawandel eben nicht gibt. Und das war so ein großes Gebiet, wo wir viele Reibereien hatten und immer irgendwie dachten, wir könnten ihn mit Fakten und Diskussionen erreichen. Aber es war eine mühselige Abarbeitung von irgendwelchen skruden Theorien. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und wo wir dann so in der Diskussion waren, das war so der Einstieg, wurde dann irgendwann klar, dass es noch andere Themen gab, die ihn also sehr beschäftigten. Also dann ging es auch um die Willkommen heißen von Flüchtlingen, also dass das nicht ging und aus seiner Sicht und dass die Menschen vielleicht sowieso nicht bereit sind, Demokratie zu leben und ja, verschiedenste Themen kamen dazu und wo wir immer dachten, komisch und wir sind immer ins Gespräch gegangen, ja, bis irgendwann der Punkt war, dass es einfach nicht mehr weiterging. Also wir haben da total viel Kraft investiert und haben ihn nicht erreichen können und er hat aber ein furchtbar großes Sendungsbewusstsein gehabt und hat eigentlich jegliche Teamsitzung, Supervision, alles gesprengt mit seinen Themen und wir konnten nicht mehr arbeiten.
Was heißt denn, ihr habt versucht, mit ihm zu reden? Wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn jemand eine Meinung hat und dann kommt jemand mit einer anderen Meinung, das kann ja schon mal einen vor den Kopf stoßen selbst, ne? Und dann kann man sich ja auch selbst eher zurückziehen und auf seinen Standpunkten beharren. Also wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, das könnte man grundsätzlich, aber nun sind wir ja eine Schule und wollen Wissen an die Kinder transportieren. Und natürlich ist uns klar, dass wir nur nach dem Stand der Wissenschaft arbeiten oder ne, und keine irgendwie Fake News an die Kinder ranlassen wollen. Und er hat damit halt immer die Kompetenz der anderen Fachlehrer in Frage gestellt, weil er ja sagte, nein, das ist anders, als ihr das sagt. Diese Mainstream-Medien, die verbreiten kein Wissen, die verbreiten Meinung und ihr geht dem auf den Leim. So ist eine Zusammenarbeit halt nicht möglich und wir wollten irgendwie, dass diese Arbeit funktioniert. Wir haben ja immer gedacht, okay, er macht Mathe. Da ist es nicht schlimm, wenn er irgendwelche wirtschaftsliberalen Ansichten hat oder so, ne? Oder auch im Sportunterricht, Sport hat er auch noch gemacht, ist es nicht so dramatisch, wenn man den Klimawandel leugnet. Haben wir damals gedacht, im Nachhinein wissen wir doch, auch da ist es dramatisch. Man kann diese Meinung immer den Kindern transportieren und das ist einfach niemals gut. Wir wünschen uns natürlich, dass Lehrer langfristig an unserer Schule bleiben, weil die Kinder bauen eine Beziehung auf zu den Lehrern. Das ist also anders wie an staatlichen Schulen und es ist super ungünstig, da eine ständige Fluktuation zu haben, dass sich die Kinder immer wieder auf neue Lernbegleiter einlassen müssen. Und deshalb war unser Ziel, möglichst, ja, das Team zusammenzuhalten und haben uns da sehr viel Mühe gegeben, was überhaupt nicht zielführend war.
Beschreib doch mal bitte den Moment, der alles verändert hat. Ihr habt diskutiert mit ihm und irgendwann ist ja ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht.
Also auch das war kein Punkt. Also ich für mich persönlich hatte einen Moment am Teamtag bei den Sommerferien, wo ich dann gesagt habe, wir können doch den Kindern nicht vermitteln, ja, es gibt diesen menschengemachten Klimawandel, weil. Und vielleicht gibt es ihn aber doch nicht, weil. Also wir können da ja nicht zwei Meinungen haben. Das wäre ja so, als würden wir sagen, ja, den Holocaust hat es vielleicht gegeben, weil, aber vielleicht auch nicht, weil. Und dann kam halt die Meinung auf, doch, das könnten wir sehr wohl und die Kinder würden dann ihre Meinung sich schon bilden können. Und das war für mich halt der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt ist hier mal Schluss. Und bin dann mit einzelnen Personen auch weiter in Kontakt gegangen. Dann hatten wir die nächste Situation, dass wir auf der Einschulungsfeier in 2019 eine Familie aufgenommen hatten an unserer Schule, die dann zur Einschulungsfeier in völkischer Tracht erschien. Und das war dann.
Was heißt das? Wie sahen die aus?
Diese völkischen Trachten, schick in Grau gehalten, Zimmermannshosen bei den Männern, Röcke, strenge geflochtene Frisuren bei den Frauen und Blusen, wie auch immer. Es war also wirklich offensichtlich völkische Tracht. Und zwar aber auch die Thematik der völkischen Familien da noch nicht so ganz klar. Aber wir sind dann halt in Austausch gegangen mit einigen Teammitgliedern und Vorstand und haben uns auch dann schon Beratung geholt bei der mobilen Beratungsstelle und haben uns mit dem Thema beschäftigt. Und dann fing halt einzelner von uns an, da weiter einzusteigen. Und uns war halt dann irgendwie sehr schnell klar, dass unser Lehrer, ja, Verschwörungsideologe, Reichsbürger, irgendwas in der Art sein muss. Und wir sind dann weiter eingestiegen in die Recherche und haben tatsächlich in der Vergangenheit des Lehrers rumgeschnüffelt und haben da Menschen aufgesucht, die er früher kannte und die uns dann unsere Vermutung bestätigt haben oder noch weiter bestärkt haben. Also er ist früher offensichtlich offensiver aufgetreten. Also bei uns war es ja alles sehr verklausuliert und so, und ich weiß ja auch nicht. Und da hatte er wohl ein paar Jahre vorher noch versucht, Menschen wirklich offensiv zu überzeugen von seinem Weltbild. Und somit gab das alles ein geschlossenes Bild und es war klar, der ist nicht irgendwie schräg, der Typ, der ist wirklich total mit einem absolut intolerierbaren Weltbild belastet. Also das ging gar nicht. Und dann sind wir halt weiter eingestiegen und wollten wissen, wie er vernetzt ist, aus was für einer Szene kommt er, und haben weiter mit der Beratungsstelle zusammengearbeitet und dann auch mit Andrea Röpke als Fachjournalistin in dem Bereich, um irgendwas rauszukriegen. Also die Sache war eigentlich klar, aber wir hatten noch immer mindestens die Hälfte des Teams und des Vorstands, die gesagt haben, nee, komm, wir kennen den so lange, der kann nicht recht sein. Und wir mussten ja irgendwie alle mitkriegen. Naja, und dann bei diesen Recherchen ist uns dann aufgefallen, dass wir da leider noch mehr Familien haben, die diesem Spektrum zuzuordnen sind, also der völkischen Szene und auch der Reichsbürgerszene.
An eurer Schule oder unter den Lehrern?
Nein, an unserer Schule, also in der Elternschaft und somit auch die Kinder.
Das ist ja ziemlich überwältigend, wenn man dann plötzlich Recherche betreibt und sowas dann erfährt. Was hat das in dir ausgelöst und vielleicht auch bei den Lehrern und an eurer Schule?
Also es war erst eine Fassungslosigkeit. Also das war irgendwie, wir konnten das nicht glauben. Wir haben hin und her diskutiert und haben gedacht, nee, das kann nicht sein. Also selbst wenn die, also wir haben da Menschen gesehen, Eltern unserer Schule, die mit ihren Kindern auf Treffen der Artgemeinschaft waren und sowas, wo wir auch dachten, nee, das kann doch nicht sein. Wir kennen die doch, die müssen doch ausgestiegen sein oder irgendwas. Und es war ein ziemlich langer Prozess, wo die Beratungsstelle und auch diese Fachjournalisten und andere Fachleute uns immer wieder gesagt haben, nee, die sind so, ne? Und wir einfach weiter eingestiegen sind. Und wir hatten dann auch Kontakt mit den Waldorfschulen und mit Anwälten der Waldorfschulen, die schon öfter mit Völkischen konfrontiert waren und die uns dann auch erzählt haben, wie das bei ihnen so war. Und wir uns dann irgendwann klar machen mussten, ja, das wird so sein. Das sind einfach Rechte und die haben ein geschlossenes Weltbild und die haben sich bei uns eingenistet. Und die Beratungsstelle hat auch sehr schnell gesagt, nee, die sind nicht zufällig an eurer Schule. Das ist ein gezielter Versuch der Unterwanderung. Und das war also, ja, das zu erfassen, das zu glauben, das war eine Sache, aber tatsächlich dann zu merken, echt, das ist so, die wollten unsere Schule einfach kippen, das hat schon ziemlich lange gedauert. Also es ist schwer zu glauben tatsächlich, ne?
Ja, tatsächlich schwer zu glauben, vor allem wenn das unter den Eltern Vorfälle gibt, frage ich mich jetzt natürlich, sind da nicht schon mal Anmerkungen von anderen Eltern aufgetreten oder Hinweise an euch herangebracht worden im Vorfeld?
Nein, tatsächlich überhaupt gar nicht. Also wir haben das bei der Familie, die dann in einer völkischen Tracht erschien, erst da wurde es dann tatsächlich offensichtlich und auch greifbar. Vorher ist das nicht aufgefallen. Und da hatten wir schon Familien, mehrere Familien an der Schule schon 1-2 Jahre, die auch aus anderen Gebieten extra hergezogen sind, aus Süddeutschland, aus Ostdeutschland. Von daher kannten wir die vorher auch nicht. Und da wir niemals so eine Vermutung haben wir es einfach nicht erkannt. Also wir waren darauf nicht vorbereitet. Es war vor Corona, es war da noch nicht so offensichtlich in der Gesellschaft vorhanden. Also es war da alles noch sehr gedeckelt. Ich glaube, heute ist es ein bisschen einfacher.
Wie ging's denn weiter in dem Fall mit dem Lehrer? Also ihr habt dann recherchiert,
ja,
und das sicherlich auch verdeckt. Mhm. Wie viele waren da involviert in der Recherche? Habt ihr da ein Team aufgestellt oder wie geht man dann damit um, wenn man weiß, in einem Lehrerumfeld gibt's jemanden, den müssen wir mit Fakten konfrontieren, indem wir über ihn recherchieren? Das ist ja auch so was sehr Unbequemes, stelle ich mir vor.
Es ist auch sehr unangenehm. Es fühlt sich einfach wirklich doof an, Menschen hinterher zu spionieren. Also egal ob dem Lehrer oder den Eltern. Und wir sind dann ja auch noch weiter eingestiegen und haben alle möglichen Eltern hinterfragt, die wir so nicht kannten, ne? Also weil halt wirklich oft welche zuziehen, einfach wegen der Schule. Wir dachten wegen der Schule, aber wahrscheinlich eher wegen ihrer völkischen Sippschaft. Es war ziemlich schwierig. Also es war eine ziemlich aufwühlende Zeit, weil auch der Lehrer dann ein Mitglied des Vorstandes auf seiner Seite hat, zu dem er eine intensive Beziehung hatte. Und so wurde sowohl im Vorstand wie dann auch im Team irgendwie Hetze betrieben. Also es wurden Allianzen gebildet und wir waren, würde ich sagen, vier Personen aus Vorstand und Team, die sich aktiv da eingebracht haben in diese Arbeit gegen rechts mit der Konfrontation, mit der Recherche und so weiter. Und gegen die wurde dann Hetze betrieben. Und es hat auch irgendwie geklappt, das Team und den Vorstand zu entzweien zwischenzeitlich, weil immer geglaubt wurde, nee, die spinnen doch, was recherchieren die da? Und das ist doch alles Blödsinn, die können doch gar nicht so sein. Und das ging eine Zeit gut und wir hatten dann irgendwann aber genug Belege und genug Sicherheit zu sagen, doch, und wir haben recht. Und dann funktionierte das nicht mehr, diese Hetze im Team, im Vorstand. Und da hatten wir wir waren eine geschlossene Gruppe und das Vorgehen war einfach klar, dass das nicht geht. Also es gab bei niemandem Zweifel, dass wir das dulden könnten. Also es war klar, wir müssen handeln. Dann wurde noch angefangen, in der Elternschaft Unfrieden zu stiften. Auch dem mussten wir dann irgendwie entgegentreten und haben Mitglieder des Vereins, also des Trägervereins, einen Rechtsausschuss gebildet, wo wir dann so Eltern mitnehmen konnten, die dann wiederum irgendwie uns eine größere Sicherheit gaben, auftreten zu können. Also ja, und wie dann letztendlich alles so klar war, war uns klar, wir müssen uns von diesem Lehrer trennen. Das geht ja gar nicht anders. Und das war dann natürlich rein rechtlich ein schwerer Akt, weil man niemanden kündigen kann wegen rechtsradikalem Gedankenguts. Also es musste nachgewiesen werden, dass er auch die Kinder beeinflusst. Und das war für uns ein Ding, was wir nicht machen wollten. Also wir wollten keine SchülerInnen mit in dieses Verfahren reinziehen. Und deshalb haben wir ihn einfach grundlos gekündigt und letztendlich eine Abfindung dafür bezahlt, dass wir ihn dann tatsächlich losgeworden sind.
Wow, ja, das macht mich jetzt selbst ein bisschen sprachlos. Ich kann mir vorstellen, aus Sicht des Lehrers, wenn man plötzlich gekündigt wird, das stößt einen vor den Kopf. Hat er irgendwie nochmal rechtliche Schritte eingelegt?
Ja,
das
ja.
Das ist ja also, sein gutes Recht, ne?
Genau, genau. Wir haben ihn halt fristgerecht gekündigt. Wir haben ihn vorher, vor der Kündigung schon freigestellt von seiner Arbeit, weil es halt überhaupt nicht mehr ging. Also es war kein Vertrauensverhältnis mehr da und wir wollten auch nicht, dass der mit Kindern irgendwie zusammenkommt, ne? Das war dann für uns nicht mehr auszuhalten. Und deshalb hatten wir ihn schon freigestellt und haben ihm dann die Kündigung überbracht. Und ja, er hat dann geklagt gegen die Kündigung und wir waren vorm Arbeitsgericht und da wurde dann halt die Abfindung festgelegt und so wurde das dann ein Auflösungsvertrag, ist das dann, glaube ich, wenn das per Abfindung geregelt wird.
Digga, Fake.
Haben denn Medien über euren Fall berichtet? Das kommt ja dann sicherlich auch nach außen, sowas.
Ja, nicht wirklich in dem Moment, weil gerade wie wir diese Phase hatten, gingen die ganzen Maßnahmen der Corona-Pandemie los, also der Gegenmaßnahmen. Und das war halt einfach eine sehr aufgeregte Zeit und das fand da kein Interesse groß. Wir haben dann in 2023, hat dann die lokale Presse so eine Reihe gemacht, wo sie über rechte Strömungen berichtet hat im Allgemeinen und da wurde auch unsere Schule thematisiert. Wir haben aber in 2021, glaube ich, bei einem Filmprojekt mitgemacht, was Katharina Boy und Andrea Röpke gemacht haben. Das hieß Freie Schulen im Visier von extrem Rechten. Da wurden 5 Schulen behandelt. Und es gibt da auch noch einen Film bei der Wabe, wo auch unsere Geschichte mit vorkommt. Und wir sind dann jetzt letztendlich erst in 2023 wirklich offensiv nach außen getreten. Vorher sind wir in unserem Bundesverband aktiv geworden, weil wir ja auch wussten, dass andere freie Schulen betroffen sind. Also wir haben Bundesverband der freien Alternativschulen mit ungefähr 150 Mitgliedern und haben versucht, da zu sensibilisieren und hatten da verschiedene Veranstaltungen, wo wir dann auch immer mit anderen ins Gespräch gekommen sind und gesagt haben, so, das ist unsere Erfahrung. Oder wenn andere Schulen irgendwie was Auffälliges haben, dann sind wir im Austausch. Wir versuchen, da zu unterstützen. Und Ende 2023 haben wir dann bei uns im Ort eine Veranstaltung mit Andrea Röpke gemacht, die dann nochmal den Vortrag über völkische Siedler und rechte Strömungen in unserer Umgebung gehalten hat. Und daraus ist jetzt ein runder Tisch für Demokratie entstanden, wo wir uns als Zivilbevölkerung halt engagieren. Also da sind natürlich auch Eltern unserer Schule drinne, Teammitglieder, Vorstandsmitglieder, aber auch andere Interessierte aus der Umgebung, aus den näheren umliegenden Gemeinden und so weiter. Also das ist jetzt das, wo wir aktiv werden, was auch gut ist, wo wir uns vernetzen mit anderen runden Tischen oder ähnlichen Gruppierungen und hoffen, so irgendwie einen Gegenpol zu bieten gegen die gesellschaftliche Entwicklung.
Hast du ein gutes Gefühl dabei, dass das was bewirkt?
Ja, glaube ich schon. Also wenn ich mir vorstelle, wie unwissend wir in 2019 waren, wie wir mit diesem Fall konfrontiert wurden, glaube ich, dass vieles auch in der Bevölkerung einfach Unwissen ist. Und je mehr Leute wir erreichen, die das dann wieder in ihren privaten Raum weitergeben und so, ich glaube, das ist das, was eigentlich wirken kann.
Ich würde jetzt nochmal auf die Unterstützung zu sprechen kommen, die ihr entgegengenommen habt.
Ja.
Du hast eben schon von der mobilen Beratung Niedersachsen gesprochen, die ihr kontaktiert hattet. Bei wem habt ihr euch zu diesem sensiblen Thema überall Hilfe geholt oder versucht, Hilfe zu holen? Waren da auch offizielle Stellen wie Polizei oder Bürgermeister sowas dabei?
Tatsächlich hatten wir Hilfe nur von der Wabe, von unserem Bundesverband und von Fachjournalisten oder anderen Fachleuten und Betroffenen, also anderen Schulen und so weiter. Das waren in Gemeinde ist das da noch gar nicht vorgedrungen, dass es da völkische oder Reichsbürger gibt. Das hatten wir bei uns nicht. Und auch die Polizei hat damals kein Problem gesehen mit irgendwelchen Rechten oder sowas. Wir hatten mit denen Kontakt, aber nein, das Thema war bei denen nicht offensichtlich da. Ja, eher im Gegenteil. Die Menschen, die wir dem rechten Spektrum da zuordnen konnten, haben dann auch versucht, auf Ebenen der Behörden gegen uns vorzugehen und einfach Unfrieden, Unruhe zu stiften, so dass dann das Jugendamt des Landkreises involviert war und die Landesschulbehörde, bei denen irgendwelche Eingaben gemacht wurden wegen Kindeswohlgefährdung, wegen dass wir unserem pädagogischen Auftrag nicht nachkommen oder irgendwas, also sowohl gegen Privatpersonen wie auch gegen die Schule, so dass wir dann auch immer wieder Kontrollen von Behörden hatten und uns mit irgendwelchen Schreiben und Anschuldigungen auseinandersetzen mussten. Und das war eigentlich eher anstrengend. Wir haben uns dann einen Fachanwalt genommen und auch den Bundesverband mit eingeschaltet, die uns dann wirklich gut unterstützt haben bei dem ganzen Vorgang. Aber das war schon wirklich sehr anstrengend. Mit der Landesschulbehörde sind wir dann den Weg gegangen, dass wir sowohl die Landesschulbehörde wie auch das Kultusministerium über unseren Fall informiert haben und zwar komplett alles offengelegt haben, so dass wir da dann Ruhe hatten. Also wir hatten zwar keine große Unterstützung, aber immerhin sind die dann auch diesen Anschuldigungen nicht mehr nachgegangen. Also es hörte dann auf, diese Kontrolle. Das ist ja alles, was einen furchtbar lahmlegt. Also das tägliche Arbeiten war zu der Zeit überhaupt nicht möglich. Also wir mussten uns immer vor allen möglichen Leuten für irgendwas rechtfertigen, hatten sowieso diese schwierige, angespannte Situation und war schon sehr anstrengend.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt so rückblickend betrachtet, was sind denn die wichtigsten Punkte im Umgang mit Verschwörungsideologen und Rechten, die halt Falschinformationen und Propaganda streuen wollen, was ihr von den Experten gelernt habt? Was sind da die wichtigsten Punkte?
Also auf keinen Fall diskutieren. Also es macht keinen Sinn, auf der Sachebene in irgendwelche Diskussionen einzusteigen. Man arbeitet sich da total ab, weil da immer so viele neue Themen aufploppen und von einer Begrifflichkeit wird auf einmal eine wochenlange Diskussion. Das ist also irre, das macht keinen Sinn und man nähert sich null an. Also es ist einfach überhaupt nicht zielführend. Das ist kräftezehrend, das ist erschütternd, mit was man da konfrontiert wird. Und ich glaube auch, wir hätten uns früher austauschen müssen. Also man stellt mal irgendwas fest, eine komische Bemerkung, hat ein komisches Gefühl und vergisst es wieder. Und wären wir untereinander früher in Austausch gegangen und hätten gesagt, ey, komm, da hat er das gesagt, ach ja, ich habe sowas gehört, dann hätte das vorher ein Bild ergeben. Mhm. Und hätte das vorher ein Bild ergeben, wäre diese ganze Hetze nicht möglich gewesen. Dann hätte man uns nicht gegeneinander ausspielen können, also wenn wir offener miteinander umgegangen wären. Und ich glaube, wir hätten auch früher die Menschen, die wir dem Spektrum zuordnen, einfach direkt konfrontieren müssen, weil man an deren Reaktionen relativ gut ablesen kann, ob da was dran ist oder nicht. Also unser Lehrer hat ja auch nie gesagt, ja klar bin ich Verschwörungsideologe und rechte Ansichten finde ich super. Das war ja alles immer so sehr, sehr verworren und er hat ja nie auf irgendwas geantwortet. Fragen hat er nicht beantwortet, sondern mit Gegenfragen und Verwirrungen agiert und diese Taktik, die ist aber so klar. Also, und wenn man das 2-3 Mal erlebt hat, dann ist es beim zweiten Satz klar, wenn einer antwortet, wo der einzuordnen ist oder halt auch nicht, ne? Hm. Also, jeder, der wirklich nichts damit zu tun hat, wenn mir jemand sagen würde, sag mal, hast du irgendwelche rechten Ansichten, dann wäre ich ja entsetzt und würde sagen, um Himmels Willen, wie kommst du da drauf? Nein, nein, das machen die nicht. Ne? Also die sagen, was ist denn mit linksradikal? Und ich war doch in Gorleben, kannst du mir doch sowas nicht vorwerfen? Also es sind alles solche skurrilen Sachen, die eigentlich nichts mit der Thematik zu tun haben.
Ja, na zumal rechte Ansichten, das muss man ja schon konkretisieren, was damit genau gemeint ist. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel rechtskonservativ ist, was sich im demokratischen Rahmen noch hält, dann ist das ja total legitim, rechtskonservativ zu sein. Aber wenn es dann eben andere Züge annimmt, wie Volksverhetzung oder sowas, was ja überhaupt nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann muss man natürlich einschreiten.
Genau, und wenn ich jetzt aber einen Rechtskonservativen mit diesen Fragen begegne, dann wird der mir erklären, warum er so ist. Und dann werde ich denken, okay, das ist nicht meine Meinung, aber die kann ich stehen lassen. Hm. Und das macht halt der Verschwörungsideologe oder der Rechtsextreme nicht. Der erklärt seine Meinung nicht, weil die hat er ja offiziell gar nicht.
Ja, du hast gerade also die wichtigsten Punkte im Umgang mit solchen Menschen. Du hast gesagt, Diskussion vermeiden, weil die sind so in ihrem Gedankengut eingekercht, dass sie da nicht rauskommen mit sachlichen Argumenten. Oh, du schüttelst den Kopf.
Ich würde gar nicht sagen, dass das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist ja tatsächlich, dass es nichts bringt, weil sie wollen ja nicht mit dir diskutieren. Sie wollen dich ja maximal überzeugen. Hm. Also es ist einfach irre. Und es gibt natürlich auch eine Schwelle, wenn das Thema noch nicht so hochgekocht ist, wo auch Überzeugungsarbeit von denen was bringt.
Also, wo denn da zum Beispiel?
Wenn ich mir vorstelle, also ich habe das erlebt, dass eine Person von dem Lehrer wirklich, ich würde sagen, innerhalb von 3 bis 4 Monaten von einem, ja, meines Erachtens eher links stehenden Weltbildes vollkommen vereinnahmt wurde und die ist jetzt aktiv bei den Germaniten. Also das ist eine ganz schräge Reichsbürgerbewegung. Also im Sinne aktiv, sie schult andere Menschen für diese Bewegung. Sie betreibt aktiv Werbung für diese Germanitenbewegung. Und die wurde in kurzer Zeit da wirklich reinmanövriert. Und das war so erschreckend. Und das wird auch mit anderen funktionieren. Das ist ja auch eine Gefahr, mit denen zu diskutieren, tatsächlich. Mhm. Und man bewegt sich dann nur noch in diesen Medien. Also wir haben immer wieder Links bekommen, um uns von seinem Wissen zu überzeugen. Ne? Und das war dann die junge Freiheit, oder irgendwelche Sachen wurden da angeführt, die offensichtlich verschwörungsideologisch rechts waren und so weiter. Aber wenn man eingestiegen ist in diese Blase und da drinne bleibt, dann ist das Weltbild verschoben und es passiert Menschen, ne?
Ja, zurückzukommen auf die wir könnten hier stundenlang darüber reden. Das ist natürlich ein Thema, was was vielseitig betrachtet werden kann, ja. Du hast eben gesagt, also es geht darum, wie man mit denen diskutiert. In dieser Beziehung hat euch Beratung geholfen. Dann meinst du auch, dass man sich mehr untereinander austauschen sollte und auch Probleme oder Sorgen eher ansprechen sollte? Und gibt's noch einen weiteren oder weitere Tipps, die du hast?
Für unseren Fall am effektivsten war, dass wir ein Leitbild für unsere Schule erstellt haben. Also das hatte einmal den Vorteil, dass wir dieses Leitbild wirklich selbst erarbeitet haben wollen. Also was inhaltlich ist, was wollen wir an unserer Schule, wie wollen wir leben und was wollen wir auf keinen Fall und was werden wir auch niemals dulden. Und das ist sowas, das steht jetzt und das ist was, was wir jedem, der an unsere Schule kommt, egal ob Eltern oder Lernbegleiter, vorlegen und sagen so und so sind wir. Und entweder stehst du dahinter oder du wirst hier nicht an unserer Schule aufgenommen. Und das ist halt, dass wir für rechtes Gedankengut absolut keinerlei Toleranz haben und dass wir ausschließlich nach der Wissenschaft arbeiten und nach nichts anderem. Und das ist A, gut, dass wir nach außen schon diese Wirkung haben. Somit kommen diese Leute gar nicht mehr unbedingt zu uns. Und wenn wir mit dieser Thematik konfrontiert werden, können wir immer sagen, nee, komm hier, wir haben das hier stehen, Wissenschaft. Hier ist Schluss, ne? Und das ist, ja, das war wirklich gut. Und das war auch, das hat uns aus dieser Hilflosigkeit auch herausgeholt, weil wir dachten, oh je, die haben uns unterwandert, die wollten unsere Schule klauen, da wo wir so viel Arbeit reingesteckt haben. Das ist ja auch irgendwie was, was uns wirklich schwer erschüttert hat. Und so kamen wir ins Handeln, wurden aktiv und das macht ein ganz anderes Gefühl.
Du hast eben auch schon erwähnt, dass ihr euch durch diesen Vorfall auch weiter geöffnet habt und euch engagiert habt in diesem Bereich, in diesem Aufklärungsbereich. Wie kann man euch denn vielleicht noch unterstützen?
Ich glaube, dass wir ganz gut vernetzt sind. Und eine Unterstützung wäre natürlich immer, wenn sich verschiedene runde Tische oder sonstige Gruppen vernetzen, treffen oder wenn sowas vielleicht auch mal ein bisschen durch die Politik gefördert würde, irgendwelche Vernetzungsaktionen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Problem eher wirklich die Vernetzung, dass die Rechten, die sind untereinander unglaublich vernetzt, auch wenn sie nur Antifeminismus als Gemeinsamkeit haben und sonst aus ganz verschiedenen Gruppen kommen. Also die agieren trotzdem gemeinsam. Und da sind wir als Zivilbevölkerung noch nicht so weit. Also wir tun uns auch schwer, diese Menschen tatsächlich zu benennen namentlich. Das macht ja kaum jemand. Und das würde es vielleicht ein bisschen einfacher machen. Aber es ist natürlich auch schwierig, rechtlich zu vertreten. Und ich denke halt, dass eine Information einfach super wichtig ist. Es ist natürlich die Frage, wen erreicht Informationen? Wie informieren sich Menschen heutzutage noch? Das ist natürlich schwierig, ne? Also.
Habt ihr denn an eurer Schule auch Workshops zum Thema Medienkompetenz?
Ja, klar. Und,
ja.
Doch, das ist schon was bei uns einen ganz hohen Stellenwert hat. Das ist wirklich. Das scheint auch zu funktionieren, wenn ich meinen Kindern manchmal sage, vielleicht musst du auch mit Wikipedia ein bisschen vorsichtig sein, gucken die mich an und sagen, hä, weiß ich doch. Ne, also, okay.
Ja, sehr gut. Das war Digger Fake. Zu Gast in dieser Sendung Britta Rohlfing, die von ihrem Kampf gegen Verschwörungsglauben und extrem rechte Einstellungen an ihre Schule erzählte. Was mir noch lange im Kopf geblieben ist, ist dieser Entwicklungsprozess des Lehrers, von dem Britta erzählt hat. Dieses behutsame Vorgehen, ja, bei dem sich zuerst Vertrauen erschlichen wurde. Das ähnelt ein wenig diesen Gaslighting-Taktiken, die man so aus Beziehungsratgebern kennt, finde ich. Was nehmt ihr mit aus dieser Sendung und den Tipps, die Britta gegeben hat? Schreibt mir gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Und bevor ihr jetzt die Checkerbrille absetzt, checkt nochmal die Shownotes für weiteren Lesestoff. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir 5 Sternchen auf Spotify und Apple Podcasts schenkt. Hinterlasst auch gerne einen netten Spruch. Teilt die Episode mit Freunden und Familie. Das sind alles Dinge, die helfen, Digger Fake noch sichtbarer zu machen. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.